Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Verleger und Journalist Wolfram Weimer, früherer Chefredakteur großer Blätter und Magazine vom Focus, vom Cicero, auch von der Welt. Heute Chef seiner eigenen Mediengruppe und damit unter anderem der Herausgeber der Debattenplattform The European. Und aus gegebenem Anlass ergänze ich, er trägt seinen Doktortitel seit 1991 ganz offenbar zurecht und ohne öffentlichen Zweifel. Herr Weimer, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott, Herr Frenzel.
Wir schauen auf diesen 9. Mai. Schönen guten Tag an Sie alle, die heute dabei sind. Wenn wir hier die Fragen diskutieren, die sich heute stellen zwischen Kiel, Kiew und Moskau. Und man kann eins wahrscheinlich sagen, Herr Weimer, weil viele ja mit Sorge heute Vormittag gerade nach Moskau geschaut haben, auf die große Parade, auf die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges, dass Wladimir Putin da weiter eskalieren könnte. Die Zeichen sind ja erstmal andere.
Das war zum Glück nicht der Fall. Also die große Eskalations-Kriegsausrufungs-Generalmobilisierungsrede war das nicht. Sie war erstaunlich defensiv. Er hat das Wort Ukraine nicht mal in den Mund genommen und sprach auch nur vom Donbass. Also das heißt, es war keine Eskalation. Eigentlich war es eine rhetorische Deeskalation. Und wenn er sich konzentrieren will als sein Kriegsziel auf den Donbass, dann ist das erstmal eine gute Nachricht vor dem Hintergrund der Befürchtungen, die wir alle hatten.
Wir schauen da gleich genauer drauf, auch welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind in Moskau. Aber auch in Berlin gibt es und gab es ja Gedenkfeierlichkeiten mit Blick auf das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wenn der Kanzler zu uns spricht, dann sollten wir auch ein paar Worte dazu wechseln. All das heute hier im Deutschlandfunk Kultur. 77 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist in Europa. Der 8. Mai, der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht West. Der 9. Mai, der heutige Tag, seit jeher der große Erinnerungstag der Sowjetunion und eben Russlands heutzutage, an das Ende dieses Krieges. Und natürlich ist alles anders bei diesem Gedenken als in vielen Jahren zuvor, weil Krieg herrscht in Europa. Heute Vormittag war die große Militärparade in Moskau und Wladimir Putin hat gesprochen. Gerade das war ja mit einiger Spannung und Sorge erwartet worden, ob es dann neue Eskalationsstufen geben könnte, dass die dann gezündet werden vom russischen Präsidenten. Es gibt erste Erleichterungen, aber wir schauen genauer drauf. Und zwar mit meinem heutigen Gast, dem Verleger Wolfram Weimer und dem Deutschlandfunk-Russland-Experten Thilko Gries. Thilko, welche Botschaften hat Putin denn hinterlassen?
Er hat vor allem die Botschaft hinterlassen, dass er das in Russland gängige Narrativ, Russland habe die Nazis, das deutsche Nazireich vor inzwischen 77 Jahren quasi allein in die Knie gezwungen, dass er das verlängert in die Gegenwart. 2022 habe Russland wieder alleinstehend einen Gegner, der von Nazis durchsetzt sei. Er spricht aber natürlich von der Ukraine, er spricht auch von westlicher Unterstützung, westlicher Hilfe. Russland sei diesmal einem Angriff zuvor gekommen und kämpfe nun für die Freiheit der Menschen im Donbass. Er sagte wörtlich, ihr kämpft, also gewandt an die Soldaten im Donbass, ihr kämpft für die Heimat, für die Zukunft und dafür, dass die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen würden. Er verneigte sich auch vor den gefallenen Soldaten, natürlich des Zweiten Weltkrieges, aber auch der 2022 gefallenen Soldaten. Die Trauer sei in Russland spürbar und er schloss seine Rede mit dem Ausruf Ehre unseren Streitkräften, Hurra!
Und gleichzeitig, wir haben ja gerade schon gesprochen, Wolfram Weimer und ich, über diese, ja, würden Sie so weit gehen, Signale der Deeskalation, die auch davon ausgegangen sind oder vielmehr Dinge, die nicht passiert sind, die man befürchtet hat?
Das ist spekuliert worden, in der Tat. Von einer Mobilmachung ist gesprochen worden, allerdings nicht vom Kreml, sondern in der Ukraine ist darüber gesprochen worden, in anderen westlichen Ländern ist davon gesprochen worden. Jetzt wird natürlich überlegt, was ist davon zu halten, dass das nun nicht geschehen ist. Es herrscht so ein bisschen bei Beobachtern eine These vor, Putin habe durch eine Mobilmachung dann doch noch sehr viel mehr verlieren können als durch eine Fortsetzung dieses Krieges. Und er ist ja nicht von seinen Kriegszielen grundsätzlich nicht abgerückt. Er hat zwar das Wort Entnazifizierung oder Absetzung des Regimes oder so etwas heute so nicht in den Mund genommen, aber er hat sie auch nicht widerrufen. Und er hat klargemacht, welchen Charakter oder wogegen seine Armee kämpft, was er glaubt, was er der Ukraine unterstellt. Und er hat ja ganz klar gemacht, diesen Bezug wiederum zum Zweiten Weltkrieg, und wir alle wissen, wie der ausgegangen ist, wie lange er gedauert hat, der macht für meine Begriffe auch klar, dass da Eskalationspotenzial nach wie vor en masse drinsteckt.
Wolfram Weimer, wie ist Ihre Wahrnehmung dessen, was Sie da gehört haben, auch jetzt aber auch von den Einschätzungen von Thilko Gries?
Also ich habe mir die Rede gleich zweimal angehört, einmal live und dann nochmal, weil ich es gar nicht glauben konnte, wie defensiv das war, übrigens auch in der Körpersprache. Erfahrene Kreml-Exegeten sagen ja immer, ihr müsst darauf hören, was nicht gesagt wurde. Und das war hier interessant, anders als in seinen Einlassungen der vergangenen Wochen, war jetzt nicht mehr vom Genozid an den Russen die Rede. Es war nicht mehr von der großen Entnazifizierung die Rede oder von der Beseitigung des Staates Ukraine. Es war im Grunde genommen nur noch die Rede vom Donbass. Ja, eingebettet in dieses große historische Narrativ natürlich, aber es wirkte auf mich wie, er sucht eine Strategie, gesichtswahrend aus diesem Krieg herauszukommen. Wir machen doch nur im Donbass, stehen wir unseren Leuten bei und haben dort eine kleine Militäraktion. Und dann wurde auch recht lange über die Opfer gesprochen, dass denen beigestanden wird, dass man sich um die Kinder der Opfer kümmern wird. Also mit Opfer meint er jetzt die russischen Soldaten. Und deswegen war die ganze Anlage eher so, dass es nach Deeskalation klang in dieser Kreml-Exegese. Dazu kam, dass die Flugshow, die angesagt wurde und ja gestern auch geübt wurde, dass die abgesagt werden musste. Offiziell wegen schlechten Wetters, aber jeder, der das Wetter gesehen hat, das war nicht schlecht, sondern das geschah offenbar aus Sorge, dass möglicherweise die Ukrainer ein Flugzeug hätten abschießen können. Und diese ganze Gemengelage macht auf mich eher den Eindruck, es hat einen defensiven Einschlag gehabt, dieser Auftritt.
Thilko Gries, ist das möglicherweise in der Tat, wenn wir auch jetzt nicht Deeskalation sagen wollen, aber vielleicht in der Tat ein Zeichen der Schwäche, dass Wladimir Putin da nicht so stark an diesem 9. Mai dastehen kann, wie er vielleicht gerne möchte, und deswegen in der Tat Kriegsziele und sich selbst zurücknimmt?
Ich gehe nicht so weit wie Herr Weimer in der Tat. Wladimir Putin ist nicht derjenige, der in so einer Rede am 9. Mai wahrscheinlich jetzt seine nächsten Schritte, seine nächste Kriegsstrategie präzise formulieren würde. Wladimir Putin hat immer gelebt von Überraschungen und davon, dass er anderes tut als das, was er sagt. Möglicherweise werden wir das wieder erleben in der nächsten Zeit. Jedenfalls, wenn es so käme, dann können wir darauf vorbereitet sein. Vielleicht noch eine Ergänzung zur Beobachtung, dass die Parade der Luftstreitkräfte, der Luftwaffe abgesagt wurde. In der Tat, also in Moskau ist kein schlechtes Wetter. Sie ist auch in anderen Städten abgesagt worden, in denen die Sonne scheint oder schien oder wie auch immer. Jedenfalls heute ist eigentlich in vielen Städten gutes Wetter gewesen. Womit das zusammenhängt, da gab es eben eine Vermutung, das ist allerdings Spekulation tatsächlich, also dass die ukrainische Armee in allen ihren Begrenzungen in der Lage wäre, in Moskau oder um Moskau etwas abzuschießen, das ist, glaube ich, sehr spekulativ.
Wolfram Weimer, Sie haben ja auch The European auf der Debattenplattform darüber geschrieben, über diesen Plan, den es möglicherweise gegeben hat, eine Parade auch von russischer Seite Mariupol in der schwer umkämpften und dann eben von Russland besetzten Stadt, der ukrainischen Stadt, abzuhalten. Ist denn da heute etwas passiert, Thilko Gries? Gab es da jetzt entsprechende Paraden?
Es gab kleine Veranstaltungen, also Paraden waren es nicht, aber in Mariupol zum Beispiel war der, ja, wie soll man es nennen, nach Moskauer Lesart, der Staatschef der Donetsker Volksrepublik. Also wir wissen, Moskau hat diese Gebilde anerkannt und entsprechend gibt es dort mit Denis Puschilin einen Staatschef, also in Anführungszeichen, bitte ich das zu verstehen. Der war in Mariupol und hat sich an einer Veranstaltung beteiligt, bei der es unter anderem darum ging, dass ein sehr 300 Meter langes Georgsband durch Straßen zu tragen. Das Georgsband ist dieses orange-schwarze Band, München, das eine sehr, sehr lange Geschichte hat in der russischen Geschichte und in den vergangenen Jahren, da zu einem Zeichen geworden ist, der Unterstützung Wladimir Putins und dessen Politik. Das hat eine besondere Spitze und einen besonderen Peak schon erlebt, 2014 im Gefolge der Annexion der Krim. Sind also die Nachrichten aus Mariupol und aus Cherson, einer weiteren russisch okkupierten Stadt, also seit dem 24. Februar neu okkupierten russischen Stadt. Dort gab es eine Veranstaltung unter dem Titel Unsterbliches Regiment. Das ist eine Veranstaltung, die auch in anderen russischen Städten heute noch stattfindet oder schon stattgefunden hat, je nach Zeitzone. Da gehen Angehörige auf die Straße und erinnern sich ihrer Verwandten, Angehörigen, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben, gefallen sind und jedenfalls an diesem Krieg beteiligt waren, halten Porträts in die Höhe. Das können oftmals sehr, sehr familiäre, sehr schmerzvolle Erinnerungen auch sein. Das können sogar intime Momente sein. Das, was in Cherson jetzt stattgefunden hat, war allerdings dann deutlich von der russischen Besatzungsmacht eben organisiert und sollte ja gewissermaßen auch in dieser Symbolik daran erinnern, dass Cherson eben jetzt nicht mehr ukrainisch regiert wird, sondern russisch.
Tilko Gries, vielen Dank für diesen Blick auf die Parade in Moskau, auf die Paraden und Gedenkfeierlichkeiten, Feierlichkeiten, die stattgefunden haben, auch an anderen Orten. Eine Frage an Wolfram Weimer in diesem Zusammenhang. Noch so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Haben Sie denn den Eindruck, aus diesem Tag könnte auch politisch etwas folgen? Auch Stichwort Verhandlungslösung?
Da stimmt natürlich, was eben gesagt wurde. Man darf auch nicht überinterpretieren. Aber die Erwartung auf diesen Tag war im gesamten Westen, in der Ukraine, natürlich schon voller Sorgen und Ängste. Das muss man einfach sagen. Und das ist nicht eingetreten. Wir haben ja einen Moment der relativen Deeskalation. Ob daraus jetzt Hoffnung zu schöpfen ist für einen Waffenstillstand oder gar für ein Friedensabkommen, das weiß ich nicht. Aber wir können heute erstmal beruhigt sein, dass die schlimmsten Dinge nicht eingetreten sind.
Es gibt genug aktuelle Debatten, auf die wir jetzt schauen können, hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Und sei es die Frage, wie Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges hierzulande in Deutschland, in dem Land, das besiegt, aber eben ja auch befreit wurde. Es gab gestern einige Gedenkveranstaltungen, gerade auch in Berlin. Heute wird es und ungefähr jetzt wird es losgehen, pro-russische Demonstrationen geben, unter anderem dann auf dem Weg zum Mahnmal in Berlin-Treptow. Aber wahrscheinlich werden sich auch Gegenstimmen versammeln, Unterstützer, Unterstützerinnen der Ukraine. Wolfram Weimer, da ist Eskalationspotenzial ganz klar. Die Berliner politische Entscheidung war die des Senates, es dürfen weder die russische noch die ukrainische Flagge gezeigt werden bei diesen Veranstaltungen. Nachvollziehbar für Sie?
Nein, ich halte das für eine diplomatische Ungeschicklichkeit, weil wir heute in der Welt Fotos haben von Pressediensten, dass man in Deutschland, in unserer Hauptstadt, keine ukrainischen Fahnen zeigen dürfe. Und da entsteht natürlich ein völlig verzerrter Eindruck, als seien wir willfährige Gehilfen von Putin-Russland. Die Berliner Polizei hat das gut gemeint. Die dachten, für die 15 Gedenkorte in Berlin zu verbieten, russische und ukrainische Fahnen, damit man nicht provoziert und eskaliert. Aber die Symbolwirkung, die politische, ist fatal und insofern war das natürlich ein politischer Fehler.
Ich glaube, das ist einigen jetzt auch so im Nachklapp klar geworden. Aber der Versuch, ein würdevolles Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs hinzukriegen, also die vielen Millionen Opfer der Länder, die Europa vom Faschismus befreit haben, zu würdigen, und das war ja eben maßgeblich auch sowjetischer Blutzoll, dass man da nicht eben diese hässlichen Bilder von eskalierenden Demonstrationen hat. Diesen Impuls kann ich schon sehr verstehen.
Ja, auf der anderen Seite, die Ukraine hat auch einen hohen Blutzoll, sogar einen sehr hohen Blutzoll im Zweiten Weltkrieg zahlen müssen. Da wäre das Herzeigen von ukrainischen Fahnen mindestens genauso legitim gewesen. Ich finde, eine offene Gesellschaft wie die unsere, die kann es auch vertragen, wenn unterschiedliche Interessengruppen, wir kennen das seit vielen Jahren von Kurden und Türken, die gegeneinander demonstrieren mit unterschiedlichen Fahnen, und das tolerieren wir dann und dann haken wir das ab. In so einer sensiblen Situation ein ukrainisches Fahneschwenken zu verbieten und die mit Polizeigewalt dann einzurollen, das ist einfach falsch gewesen, was in Berlin geschehen ist.
Ja, ich meine, eben nicht nur ukrainische, sondern eben auch russische Symbole. Es ging um dieses berühmte, bekannte Z-Symbol, das wir jetzt bei der russischen Parade in Moskau natürlich ganz offiziell gesehen haben auf den Uniformen. Also es war ja, aber vielleicht ist das auch unmöglich, der Versuch, diese Trennlinie zu ziehen, dass es eben ein Gedenken gibt. Deswegen habe ich auch gerade bewusst sowjetisch gesagt, sowjetischer Blutzoll, der ja eben mehr war als ein russischer, dass man sagt, das ist die Geschichte und es gibt eine politische Gegenwart und lasst uns das voneinander trennen.
Ja, wissen Sie, ich habe heute Morgen Pressebilder gesehen aus Berlin von russischen Demonstranten, die mit Stalin-Bildern rumgelaufen sind. Da dreht sich mir der Magen eher rum. Ich finde, wie gesagt, offene Gesellschaft, Fahnen tragen von anderen Nationen, wir sollten das tolerieren und sollten da ein weiteres Herz haben für die unterschiedlichen Gemengelagen.
Wir sprechen jetzt über etwas, was selten passiert, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja grundsätzlich mit diesem neuen Bundeskanzler. Die direkte Fernsehansprache des Kanzlers ans Volk gestern Abend, Olaf Scholz zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges, aber vor allem auch zur Erklärung, wie er und seine Regierung handeln im Ukraine-Krieg. Und auch eine Antwort auf die verschiedenen Wortmeldungen, die es ja gab, sei es durch offene Briefe in letzter Zeit.
Aus vielen Äußerungen, die ich dieser Tage höre, spricht ernste Sorge. Sorge auch davor, dass sich der Krieg ausweitet, dass der Frieden auch bei uns in Gefahr geraten könnte. Es wäre falsch, das einfach abzutun. Solche Sorgen müssen ausgesprochen werden können. Gleichzeitig gilt, Angst darf uns nicht lähmen.
Olaf Scholz hat das gesagt gestern Abend im Fernsehen. Kanzlerrede an Klarheit nicht zu übertreffen, lese ich als Kommentar auf der Debattenplattform The European, die mein heutiger Gast herausgibt, Wolfram Weimer. Aber ich weiß, Herr Weimer, dass das nicht unbedingt auch die Meinung des Herausgebers sein muss. Bitte schön.
Ja, man muss sagen, wenn man den Text der Kanzlerrede liest, dann ist es ein guter Text, auch ein klarer Text. Ich finde auch richtig, dass der Kanzler aufgetreten ist am 8. Mai. Da gab es ja auch Debatten, ist das eigentlich richtig? Aber man darf Putin an dem Tag auch die Deutungshoheit nicht überlassen über sein verqueres und verlogenes Narrativ. Er hat die Rede allerdings so vorgetragen, als ginge es um eine Bilanzpressekonferenz der Kreissparkasse Osnabrück. Und er sprach dann auch teilweise in die falsche Kamera. Und diese Lustlosigkeit und Monotonie, die wirkte fast eigenartig. Und deswegen ist heute die Presseresonanz auch sehr weiträumig. Der Spiegel sagt ja, das sei eine engagierte Beiseitesteherei. Also diese zaudernde Politik von Scholz, die habe in dieser Rede ihren Höhepunkt gefunden. Die Berliner Zeitung meint, er hätte besser nicht gesprochen, so hätte er alles noch viel schlimmer gemacht. Wir sind etwas milder mit ihm. Ich glaube, das Problem besteht eben darin, dass diese zögerliche Politik, die Olaf Scholz in den ganzen Wochen verfolgt hat, dass die im Ausland und natürlich vor allen Dingen bei den Ukrainern nicht positiv aufgenommen wird. In Deutschland wiederum sind viele Menschen, die sagen, Mensch, eigentlich ist doch gut, dass wir einen Kanzler haben, der behutsam ist, der vorsichtig ist, der uns hier nicht in einen Krieg hineintreiben lässt. Diese Ambivalenz, die ist am Ende auch bei dieser Rede deutlich geworden.
Ja, das ist interessant, wie Sie das beschreiben, wenn man die Rede liest oder wenn man sie sieht. Bei mir war es so, ich habe die Rede gestern im Newsroom bekommen, vorab da als Manuskript vom Bundespresseamt, nur gelesen. Und weil ich dachte, na, ich kenne sie ja schon, habe sie dann auch nicht geguckt und war dann wirklich in der Tat ein bisschen überrascht, wie negativ das Presseecho auffiel. Ist doch interessant, wie sehr es bei einer Rede auch darauf ankommt, nicht nur was gesagt wird, sondern wie man es sagt.
Natürlich, bei solchen Reden in solchen Lagen ist die Ausstrahlung, der Symbolwert der Werte ganz wichtig. Wir haben ja in Deutschland die eigenartige Erfahrung, dass wir eine Reihe von Kanzlern, auch erfolgreichen Kanzlern hatten, die keine besonders guten Redner waren. Das war Helmut Kohl nicht, das war Angela Merkel auch nicht und das ist Olaf Scholz eben auch nicht. Als Redner sind alle drei jetzt nicht auffällig in der vordersten Linie unserer Rhetoren zu stehen. Gerhard Schröder hingegen war ein großer Redner, aber über den wissen wir ja das Urteil der Geschichte.
Tja, da wiederum kommt es auch darauf an, was man sagt und nicht nur, wie man sagt. Ich bin über eine Stelle beim Lesen, wie gesagt, wirklich sehr aufmerksam geworden, fast schon gestolpert, als Scholz nämlich das gesagt hat.
Einen russischen Diktatfrieden soll es nicht geben. Den werden die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht akzeptieren und wir auch nicht.
Diktatfrieden, das ist schon eine relativ klare Aussage. Ist ja auch eine gewisse historische Anspielung, ist auf jeden Fall aber auch die Sprache derjenigen, die da, wenn wir mal in offenen Briefen denken, jetzt in den Kategorien, die sagen, wir müssen da klar Position beziehen.
Ja, es gibt ja Friedensverhandlungen, die weiterlaufen, die nicht so im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, insbesondere die Türkei führt ja die Fäden im Moment immer wieder zusammen. Es gibt auch einen Text, auf den man sich fast einigen könnte. Aber die Russen sind eben nicht bereit, die Geländegewinne, die sie jetzt haben, wiederherzugeben. Und da fürchtet eben Scholz und mit ihm die gesamte NATO, dass Russland den Konflikt einfach einfrieren könnte und sagt, okay, ihr kriegt jetzt einen Waffenstillstand, aber die Territorien, die wir erobert haben, die haben wir eben erobert, so wie damals die Krim. Und wenn man die Gelände mal zusammenzählt von der Krim, Donbass, Luhansk, Cherson, Mariupol, dann ist das eine Fläche, die zusammengenommen Holland, Belgien und die Schweiz umfasst. Man denkt immer, ja gut, das ist ja nur die Südostukraine, aber das sind gewaltige Geländegewinne. Und dem will Olaf Scholz einen Riegel vorschieben und sagen, nee, so wird der Frieden nicht akzeptiert. Wir werden diese Eroberung nicht einfach stillschweigend akzeptieren, um des Friedens willen.
Aber da sind wir natürlich genau an der politischen Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich da klar auch selbst positionieren wollen. Diese Grundfrage, die sich ja entlang der Unterscheidung zieht, sind Kriege per se immer schlecht und muss es ein übergeordnetes Ziel sein, sie so schnell wie möglich zu beenden, selbst wenn man einen Preis zahlt? Sie haben gerade die Territorien und den möglichen Verlust angesprochen. Oder gibt es Dinge, die man im wahrsten Sinne des Wortes ausfechten muss?
Kriege sind per se immer schlecht und ja, man muss alles tun, sie sofort zu beenden. Und ich hatte ja die leise Hoffnung, dass dieser 9. Mai schon dazu führt, möglicherweise die Friedensverhandlungen nun aktiv zu öffnen. Aber natürlich ist es hier richtig, den Ukrainern zu helfen, in einem verzweifelten Abwehrkampf gegen solches eine Schlechterei sich zu wehren. Und genau das tut die Bundesregierung und ich bin damit ganz einverstanden.
Wolfram Weimer ist mein Gast im Deutschlandfunk Kulturjournalist und Buchautor. Zuletzt erschienen Sehnsucht nach Gott, warum die Rückkehr der Religion gut für unsere Gesellschaft ist. Zuvor unter anderem das konservative Manifest 10 Gebote der neuen Bürgerlichkeit. Wir schauen hier gemeinsam auf die Themen dieses Tages und in normalen Zeiten wäre das Nummer 1 gewesen. Heute bei uns in der Sendung ziemlich sicher die Landtagswahl in Kiel. Wobei, Herr Weimer, vielleicht ist die Geschichte ja auch schnell erzählt. Erfolgreicher und beliebter Ministerpräsident gewinnt die Wahl, nämlich Daniel Günther von der CDU.
Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr drin, wenn in solchen Zeiten, wo Krieg in Europa herrscht, gewählt wird, dann würde normalerweise die Regierungskoalition auch bei Landtagswahlen davon profitieren, weil die Bevölkerung sich instinktiv hinter der Exekutive versammelt. Wenn dann die SPD so dramatisch abstürzt, also nicht schwach, sondern katastrophal abschließt, dann ist das schon auch ein Indiz, dass die Gesamtstimmungslage sich möglicherweise verändert hat. Es gibt für mich noch zwei weitere Beobachtungen bei dieser Wahl, die ich interessant finde. Es ist zum ersten Mal die AfD aus einem Parlament, aus einem deutschen Länderparlament wieder rausgeflogen. Und die Linkspartei ist geradezu zu homöopathischen Dosen geschrumpft. Das heißt, unsere extremen Parteien, links wie rechts, werden vom Wähler abgestraft. Und das in einer Krise, das halte ich für ein gutes Signal, ist übrigens eins, was in den letzten Wahlen schon zu beobachten war. Das fing schon bei der Bundestagswahl an und bei der letzten Landtagswahl auch. Also Deutschland wählt die Mitte. Und das ist anders, als wir das zum Beispiel in Frankreich erlebt haben vor wenigen Wochen, die ja doch wirklich extreme Figuren in extrem hohen Prozentzahlen gewählt haben. Insofern ist das von daher auch ein erfreuliches Ergebnis.
Ich knüpfe gerade mal an bei der AfD, weil das ist ja wirklich in der Tat bemerkenswert und auch so ein bisschen untergegangen. Die Möglichkeit, dass die AfD auch ein Parlament verlässt, die ist jetzt auf jeden Fall im Raum. Also auch Wählerinnen und Wähler in anderen Bundesländern könnten vielleicht diesem Beispiel folgen. Und das soll jetzt gar nicht im Prinzip eine Grundwertung sein, was die Programmatik der Partei angeht. Aber wir haben ja in vielen Bundesländern gesehen, egal wie zerstritten die Partei war, egal wen sie aufgestellt hat, sie wurde trotzdem immer wieder in die Parlamente gewählt, was ja schon manchmal so demokratietheoretisch deprimierend sein konnte. So nach dem Motto, egal was sie tun, sie kommen eh immer rein.
Ja, aber das ist offensichtlich inzwischen anders. Die AfD hat ihren Zenit vor etwa 2-3 Jahren gehabt. Seitdem verliert sie nicht nur in den Umfragen, sie verliert auch in den tiefen Analysen. Also können Sie sich überhaupt vorstellen, die Partei zu wählen? Sie verliert bei allen Wahlen stückweise. Und der Krieg in der Ukraine hat natürlich dazu geführt, dass man auch gesehen hat, Mensch, die sind ja totale Putin-Fans zu großen Teilen. Und auch das entfremdet natürlich normale Wähler von so einer Partei. Das ist ja ein merkwürdiges Phänomen, dass wir sowohl die Linkspartei als auch die AfD im Putin-Freundeskreis wahrnehmen. Das heißt, da berühren sich auch die Extremen. Und im Gegenzug ist die CDU, die alte Volkspartei, dann doch wieder da. Die wirkten ja im vergangenen Herbst ausgebrannt, ausgelaugt, in Umfragen unter 20%. Und siehe da, die kommen jetzt wieder zurück. Haben in den Bundesumfragen jetzt die SPD sogar überholt, haben jetzt einen großen Wahlsieg in einem Bundesland. Das heißt, Die CDU erholt sich offenbar.
Wobei man da mal die Frage stellen muss, und die stelle ich Ihnen, welche CDU hat denn da gewonnen? Ich fand das ja interessant, dass sich da ein Attribut in der Beschreibung vom erfolgreichen Ministerpräsidenten Daniel Günther gefunden habe, bei dem ich dachte, das sei schon lange gar nicht mehr im Regal. Der Tagesspiegel hat ihn ganz klar Merkelianer genannt. Also da hat ja auch eine CDU gewonnen, ein CDU-Spitzenkandidat, der ja so ziemlich das Gegenbild ist von Friedrich Merz.
Ja, wobei, da muss man schauen, Friedrich Merz hat sich ja von Anfang an positioniert als einer, der die Flügel ausbreiten will. Sein Generalsekretär, den er ausgewählt hat, ist ja explizit vom Sozialflügel, so wie Daniel Günther auch. Und das ist ein bisschen so wie vielleicht zu Kohl-Zeiten, wir erinnern uns, Norbert Blüm und Helmut Kohl, der hat ganz bewusst die Flügel spielen lassen. Und insofern ist das in erster Linie natürlich ein Sieg von Daniel Günther, aber auch einer von der gesamten CDU. Und die gucken natürlich voraus auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen und sagen, das gibt Rückenwind. Da wollen wir mal gucken, ob das nächste Woche wirklich so ist.
Ja, Sie haben gesagt, für die Regierungskoalition im Bund war das jetzt nicht so erfolgreich. Haben da vor allem auf die Kanzlerpartei geschaut. Gilt auch für die FDP, die hat auch deutlich verloren. Aber der zweite Wahlgewinner des Abends waren ja ganz klar die Grünen. 5 Prozentpunkte nach oben. Da könnte man ja auch sagen, vielleicht sind die, weil sie eben auch mit den Ministern, Ministerin Annalena Baerbock, Robert Habeck vielleicht die präsenteste Rolle gerade haben, die eben für eine Regierungslinie ja da auch belohnt wurden, die vielleicht andere nicht so gut, wir sprachen darüber, kommunizieren können.
Das stimmt. Also die haben nicht nur zugelegt in den Stimmen, sondern sie haben auch die SPD überholt. Das ist ein wichtiges symbolisches Element. Weil schon vor 2 Jahren die Frage war, sind die Grünen möglicherweise die kommende Volkspartei der linken Mitte? Und sie hatten ja auch, erinnern wir uns an den Wahlkampf vor einem Jahr, den Bundestagswahlkampf, sie hatten die SPD auch dort überholt. Und jetzt zeigt sich das erneut. Es ist allerdings im Fall von Schleswig-Holstein ein bisschen ein Pyrrhus-Sieg. Sie haben gewonnen, sie haben sogar Direktmandate geholt in Kiel. Aber der Sieg der CDU ist so groß, dass der jetzt auch mit der FDP schwarz-gelb machen könnte, man möglicherweise also aus der Regierung fliegt. Insofern ist man da auch nur halber Sieger.
Aber wird er das machen, Daniel Günther? Also ich meine, das Votum für die Grünen ist so klar und das Abwahlvotum für die FDP ja auch. Aber klar, programmlich ist man sich wahrscheinlich näher mit der FDP.
Ja, wobei Daniel Günther hat ja immer gesagt, er verkörpere geradezu den Gedanken von Jamaika breit in der Mitte aufstellen. Und er hat, glaube ich, Sympathien auch für Schwarz-Grün. Das ist wirklich offen. Das hängt jetzt davon ab, wie die Koalitionsverhandlungen laufen, wie da die einzelnen Positionen sich annähern. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch Schwarz-Grün macht. Also das ist ein offenes Spiel.
Apropos Schwarz-Grün, Robert Habeck hat sich auch gleich entsprechend geäußert, hat das als Wunsch an seinen Freund Daniel nach Schleswig-Holstein übermittelt. War ja sowieso unglaublich viel auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. Ich habe mich ja gefragt, was gelingt dem Robert Habeck schneller, unabhängig vom russischen Gas zu werden oder die nächste Kanzlerkandidatur zu sichern?
Er ist zumindest auf gutem Weg. Es ist ja sowieso bei dem Betrachten der Bundesregierung interessant. Die 3 Figuren, von denen wir am Anfang dachten, na, wie die in der Ampel wohl realisieren werden, also Annalena Baerbock, Habeck und Christian Lindner, jetzt 3 nicht so regierungserfahrene, neue Generationen, eigene Sprache und so weiter, die 3 machen eigentlich eine ziemlich gute Figur in der Bundesregierung. Und die alten, erfahrenen SPD-Recken, die schwächeln im Moment. Insofern, ja, für Habeck läuft es gut.
Tja, vielleicht liegt es ja doch daran, dass die SPD einfach auch schon sehr lange de facto regiert, wenn auch nicht in der ersten Rolle. Wolfram Weimer, vielen Dank für diesen Blick auf die Wahlnachlese Schleswig-Holstein hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Jasmin Fahimi heute Vormittag zur neuen Vorsitzenden gewählt. Jasmin Fahimi, Sie erinnern sich bestimmt an diesen Namen, hatte mal eine wichtige Rolle in der SPD, nämlich als Generalsekretärin, sitzt nach wie vor für die SPD im Bundestag. Gewerkschaft und SPD, das ist jetzt nicht so neu, aber was Neues, zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wolfram Weimer, die sozial gewünschte Reaktion an dieser Stelle ist natürlich, das auch erstmal zu loben.
Ja, es wird eigentlich Zeit überfällig. Der DGB hat das auch gemacht. Allerdings finde ich hier 2 Aspekte noch besonders interessant dabei. Die SPD ist im Moment geschickt unterwegs, auch andere große Organisationen personalpolitisch zu bearbeiten. Das ist nicht nur Frau Fahimi und der DGB, das ist auch Bernd Neuendorf und der DGB, der DFB, der Deutsche Fußballbund. Der war nämlich über Jahrzehnte fest in der Hand von CDU-Politikern. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal an der Spitze ein SPD-Politiker. Und dann kommt zeitgleich auch noch dazu, dass Lars Klingbeil im Aufsichtsrat von Bayern München eingetreten ist, was eine Hochburg der CSU war. Das heißt, die SPD positioniert sich in den großen gesellschaftlichen Gruppen an der Spitze. Insofern ist das auch ein strategischer Erfolg.
Aber also ist das jetzt eher eine amüsante Beobachtung oder kann man auch über Fußballvereine, Verbände den DFB Politik machen?
Es geht natürlich schon um Multiplikatorenrollen in der Gesellschaft. Nun ist es beim DGB so, dass sie im Moment auch andere Probleme haben als die parteipolitische Orientierung. Der DGB verliert im Moment jeden Tag 300 Mitglieder. Das ist richtig viel. Im vergangenen Jahr waren das 120.000. Das heißt, der DGB blutet ein bisschen aus. Er muss kämpfen um seine gesellschaftliche Rolle. Übrigens auch um die Verankerung in den Betrieben, in den modernen Betrieben der Internetgeneration, in den Startups. Da ist das Wort Gewerkschaft, klingt dort irgendwie nach Telefonzelle. Das ist was von vorgestern. Und deswegen muss die Gewerkschaft sich ein Stück weit neu erfinden. Und das wird auch eine Aufgabe von Frau Helming sein.
Das finde ich sowieso sehr spannend, wie die Gewerkschaften diesen Prozess, in dem wir jetzt ja sind, begleiten. Wir haben die Klimakrise, die diesen Druck eröffnet, dass man der Logik mehr Wohlstand durch mehr Wachstum etwas entflieht. Und wir haben jetzt die Ukraine-Situation, wo ja dieses Stichwort Verzicht auch immer größer wird. Ich weiß gar nicht, ob in den Gewerkschaften da die Debatten so entsprechend laufen, dass man da nicht ins Hintertreffen gerät.
Ja, erinnern wir uns an die Schröder-Agenda-Reform, als die Gewerkschaften große Gegenbewegung waren, auch zur SPD und zur damaligen Regierungspolitik. Und die Gewerkschaften in Deutschland haben sich immer auch als politisches Gefüge verstanden, auch jetzt im Sinne einer Friedenspolitik. Und wenn es im Moment Widerstand gibt in Deutschland gegenüber zum Beispiel die Aufrüstung der Bundeswehr, dann kommt die zu großen Teil auch aus Gewerkschaften. Und das ist für die SPD ein Problem, weil sie stellt den Kanzler und verteidigt diese Politik. Und diese Zerreißprobe jetzt ein Stück weit zu modellieren, da hilft es natürlich, wenn man eine SPD-Politikerin an der Spitze des DGB haben. Insofern ist das auch ein politisch-strategischer Erfolg der SPD.
Wobei, ich meine, im Moment ist natürlich einfach auch noch Sonnenschein in dem Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften, weil ja im Moment auch gerade noch eine sehr expansive Ausgabenpolitik gefahren wird. Ich frage mich, ob da nicht schon wieder die Entfremdung droht und lauert, wie wir sie dann erlebt haben bei der Agenda 2010, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo auch eine SPD-Regierung sagen muss, wir müssen jetzt mal wieder auf den Haushalt achten.
Ja, wir haben jetzt schon bei den 1. Mai-Veranstaltungen gesehen, da wo gab es ja zum Teil Unruhe, erinnern wir uns an den Auftritt des Bundeskanzlers, der schreien musste, weil seine Kriegspolitik, wie sie genannt wird, eben da gar keinen Rückhalt hat. Also die unterschiedlichen Interessen werden sehr schnell offenbar und die Gewerkschafter sind auch klar dabei, die zu artikulieren. Und das wird spannend zu sehen sein, wie die Regierung das zusammenhält.
Wolfram Weimer, Verleger und Journalist hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für diese Einschätzung zu dieser Personalentscheidung des heutigen Vormittags. Jasmin Fahimi, die Sozialdemokratin, ist neue DGB-Chefin. Und generell vielen Dank für Ihre Zeit hier heute bei uns.